sei dem Herrn. Ich glaube, jeder, der den Herrn erlebt hat und in dessen Leben er Besitz genommen hat, der kann ohne ihn gar nicht mehr leben. Der kann ohne ihn gar nicht mehr sein. Und er möchte auch ohne ihn gar nicht sein. Vorher weiß ein Mensch gar nicht, wie es im Grunde genommen ist, Gott oder mit Gott zu leben. Erst dann, wenn man ein Erlebnis gemacht hat mit Gott. Erst dann, wenn er uns begegnet ist. Erst dann, wenn er uns gerufen hat. Dann weiß man, was es bedeutet. Wir sehen es in der Heiligen Schrift, besonders an Saulus. Er war vorher ein Saulus und wir wissen alle, was seine Motive waren, was er vorhatte. Wir wissen, dass er wohl geeifert hat. Aber man kann auch einen verkehrten Eifer haben, in Unwissenheit. Aber dann, nachdem der Herr ihm begegnet ist, schaut euch diesen Mann an. Er wurde total umgestaltet. Er war nicht mehr ein Gegner, sondern er war für den Herrn. Es konnte ihn nichts mehr aus der Bahn werfen. Er war voll und ganz überzeugt. Er wusste, wer mit ihm geredet hat. Liebe Brüder und Schwestern oder werte Freunde, wer wir sein mögen, wenn Gott mit uns geredet hat, dann wissen wir, wer mit uns geredet hat. Und dann ist niemand in der Welt da, der uns noch einmal umgestalten kann oder umwerfen kann. Sondern er ist mit den Seinen. Er geht mit den Seinen. Er ist mit ihnen und sie wandeln mit ihnen. Wir sehen einen Paulus, einen Saulus. Es konnte ihm nichts mehr von der Liebe Gottes abhalten. Obwohl man ihn erschlagen wollte. Obwohl man ihn fast totgesteinigt hat. Und dies und jenes. Und die Verfolgung war so mächtig über ihn gekommen. Wir fragen uns, konnte ihn noch etwas von der Liebe Gottes abhalten? Nein. Er war willig, sein Leben für den Herrn hinzugeben. Ich glaube, ihr Lieben, das wird jedes Gotteskind sein. Wenn Gott oder der Herr Wohnung genommen hat im Herzen, dann ist es gewillt, von Anfang bis zu Ende mit Gott zu gehen. Und es schaut nicht mehr auf die äußerlichen Umstände, die da kommen, sondern es geht mit Gott diesen schmalen Lebensweg. Und wir sind so dankbar, dass wir mit ihm gehen dürfen. Paulus sagt hier im 2. Korinther 3, von Vers 4. Solche Zuversicht haben wir aber durch Christus zu Gott. Nicht als ob wir von uns selbst aus tüchtig wären, etwas auszudenken, als stamme es von uns selbst. Nein, unsere Tüchtigkeit stammt von Gott. Das ist etwas Herrliches. Solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht als ob es von uns selbst aus, als ob wir von uns aus selbst tüchtig wären. Das konnte Paulus mit einer ganz gewissen Gewissheit sagen. Weil er wusste, von sich aus hat er nichts können tun. Von sich aus hat er gesehen, dass diese Wege, dass das Leben keinen Zweck hatte. Aber er preist die Gnade Gottes. Er rühmt den, der ihn erlöst hat, der ihn tüchtig gemacht hat. Das ist etwas Wunderbares. Ihr Lieben, das ist ein ganz besonderes Beispiel mit Paulus. Und ich möchte sagen, er tut sich nicht nur selbst hier vorstellen, sondern auch die anderen direkt mit. Er sagt, lasst uns noch einmal lesen. Solche Zuversicht haben wir aber durch Christus zu Gott. Nicht als ob wir von uns selbst austüchtig wären. Ihr Lieben, wenn Gott Menschen ruft, die macht er tüchtig selbst. Nicht, dass sie selbst tüchtig wären. Und auch wir sind nicht von uns aus selbsttüchtig. Nein, sondern wir können mit diesem Apostel und mit Paulus ja sagen, sondern, wie steht's hier weiter? Nicht, als ob wir von uns selbst aus tüchtig wären, etwas auszudenken. Es gibt Menschen, die vielleicht sich auch etwas ausdenken und wollen tüchtig sein. Aber die stammt dann von sich selbst, von Menschen vielleicht. Als stamme es von uns selbst. Nein, unsere Tüchtigkeit stammt von Gott. Brüder und Schwestern, das ist der Unterschied. Diesen Unterschied zieht Paulus hier. Wahrscheinlich hat es Menschen gegeben, die sich tüchtig gedüngt haben in jenen Tagen. Und ich denke, wir wollen ja niemandem etwas unterstellen und nicht sagen. Aber ich denke, wenn wir in unsere Tage schauen, hineinschauen, sehen wir auch Menschen, die sich vielleicht sehr tüchtig denken zu sein. Aber wir nicht. Wir nicht. Unsere Tüchtigkeit stammt von Gott. Das ist etwas Herrliches. Und noch einen Vers weiter, da sagt er, er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Brüder und Schwestern, ich dachte so, wenn er uns nicht tüchtig macht, dann ist besser, wir tun gar nichts. Wenn er nicht einen Menschen nimmt, dann ist besser, man geht gar nicht. Ein Moses wusste das schon. Er sagt, Herr, wenn du nicht mit uns gehst, oder was, Josua? Wenn du nicht vor uns hergehst, oder nicht mit uns gehst, dann wollen wir erst gar nicht losgehen. Und Paulus, er konnte es sagen, er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat. Von sich aus hätte er nichts tun können. Wäre jedes Unternehmen gescheitert. Aber er konnte Gott die Ehre geben, dass er ihn tüchtig gemacht hat. Liebe Brüder und Schwestern, wir können auch nur Gott die Ehre geben und ihn bitten, er möge uns tüchtig machen, wenn es noch nicht so ist. Aber wir können sagen, wen er nimmt, den macht er auch tüchtig. Er macht ihn bereit. Und ich glaube, das ist auch, und das sind auch unsere Versammlungen, die wir haben, dass er uns tüchtig machen will für sein baldiges Erscheinen. Glauben wir das alle? Natürlich. Er will uns tüchtig machen. So wie in jenen Tagen. Er hat sein Volk tüchtig gemacht zu Dienern und er macht's auch heute, er tut's heute. Er hat sich noch nicht geändert. Wir sind dem Herrn sehr dankbar dafür und wollen ihm auch heute Morgen die Ehre geben. Ehebruder Frank wohl noch mit dem Wort dient, lasst uns noch gemeinsam anbeten, lasst uns dazu aufstehen. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir heute Morgen hier stehen dürfen, dass wir deinen Namen preisen und die Ehre darbringen. Herr, wo waren wir? Wir waren fern von Gott und seiner Gnade. Wo sind wir nun? Erlöst vom Herrn, sind wir auf ewigem Pfad. Wir beten dich an und danken dir aus der Tiefe unserer Herzen. Segne uns heute Morgen. Du hast uns schon bereits gesegnet in den hinter uns liegenden Stunden und du willst uns noch segnen in den vor uns liegenden Stunden. Herr, ich danke dir für alle, die gekommen sind, für jeden Bruder, für jede Schwester, für jeden, der dich noch nicht erlebt hat. Schenkst du Gnade, dass er dich erleben darf? Herr, schenke es, dass es heute sein möchte. Mach los, Herr, von allen. Befreie du, Herr, und schenke Gnade. Wir beten dich an und bitten dich um deinen Segen, auch jetzt in dieser Morgenstunde. Segne meinen Bruder und sei du das Wort in seinem Munde, Herr, und in seinem Herzen. Anbetung deinem Namen. Amen. Amen. Vielleicht singen wir noch einen Chorus und dann möchte ich Bruder Frank nach vorne bitten. Wer sagt dann? Offen stehen die Perlentore.
Offen stehen die Perlentore. Hier mit dem Herrn, ich kann. Dank sei dem Herrn. Friede sei mit euch. Er sei mit uns allen. Als Bruder Russ dieses Wort las, er ist es, der uns tüchtig gemacht hat. Dann habe ich mir die Frage stellen müssen, hat er's mit mir tun können? Es ist eine Sache, Gottes Wort zu hören und eine andere, sich darunter zu beugen, zu prüfen und sagen, Herr, durchforsche mich. Ist das so oder steht es nur so in der Bibel? Und in meinem Herzen ist damit schon gleich eine Sehnsucht und ein tiefer Schrei zu Gott verbunden. Steht es nur geschrieben oder ist es Wirklichkeit in meinem Leben? Wenn wir uns alle diese Frage stellen, kann Gott mit uns weitergehen? In jeder Predigt kommt es ja nicht nur darauf an, dass wir hören, sondern verstehen, was er uns sagen will, begreifen, dass er uns helfen möchte. Aber wir müssen einsehen, dass wir seine Hilfe benötigen, dass wir von selber gar nicht tüchtig sind, geschweige ihm dienen oder gehorsam folgen können. Diese Tage sollen uns unvergessen bleiben, nicht nur als Versammlungen, sondern weil wir Gott näher gekommen sind, weil wir ihn erlebt haben, weil uns sein Wort und sein Plan klarer geworden sind. Ich muss sagen, für mich waren diese Versammlungen ein reicher Segen. Und wenn ich darüber nachdenke, welche Mühe sich Bruder Branham machte, den Ratschluss Gottes darzulegen, darin merkt man diese tiefe Verbundenheit mit Gott. Er sprach ja über das Thema die Enthüllung Gottes. Und ich frage euch, wer wurde in der gesamten Predigt enthüllt? Gott in Christus. Und was wurde sichtbar? Der Gnadenthron. Die Offenbarung Gottes in Christus als unser Erlöser. Nicht eine Theorie, nicht eine hohe Lehre, nach der man greifen müsste, sondern Gott, geoffenbart in Menschengestalt. Wenn wir das im Glauben erfasst haben und noch mehr davon erfasst worden sind. Denn so sagt es Paulus im Philipper im 3. Kapitel. Da ich von Christo ergriffen worden bin. Wir müssen von ihm ergriffen worden sein. Unsere Belehrung über ihn und alles, was seinen Ratschluss betrifft, genügt nicht, es sei denn, wir haben eine innige Beziehung zu unserem Herrn. Und das müssen alle zugeben, auch die in diesen Tagen die unmöglichsten Lehren hervorbringen und sich damit auf Bruder Branham beziehen. Wenn wir alle, die wir die Botschaft Gottes glauben, dieselbe Verbindung zu Gott haben, die er hatte, werden wir alles, was Gott durch ihn geredet hat, so verstehen, wie Gott es haben will und was uns fehlt, ist diese innige Gemeinschaft und Verbindung mit Gott. um die innige Liebe zueinander. Ich habe es hier vor kurzem ja gesagt und übersetzt, als Bruder Branham gefragt wurde, wo nun diese Kraft ist und wodurch das alles geschieht. Und er sagt, Kraft, es geschieht durch die Liebe Gottes. Wir möchten alle immer Kraft haben, aber die Kraft Gottes wird in der Liebe Gottes geoffenbart. Denk doch an das Beispiel. Da kommt der Stier über das Feld auf ihn zu. Und der Mann sagt, ich schaute das Tier an und liebte es. Tja, ich frage euch heute Morgen, wie steht's um uns? Wir hätten doch die Schuhe verloren und vielleicht wären wir auch selbst ein bisschen außer Fassung geraten. Und er gibt selbst die Antwort. Er stellt sie und beantwortet auch. Was war es? Liebe. Liebe. Liebe zu den Verlorenen. Liebe zu den Kranken. Tiefes, inniges, göttliches Mitgefühl. Bruder Branham brachte nicht nur eine Lehre. Er hat uns Gott nahe gebracht. Er hat uns den Weg gezeigt, wie wir zum Herrn kommen und mit ihm wandeln sollen, im Glauben und im Gehorsam. Mir liegt ein Wort aus dem Hebräerbrief, dem 10. Kapitel, am Herzen. Hebräer Kapitel 10, noch in Verbindung mit der Predigt Bruder Branhams. Denn weil das Gesetz nur das schattenhafte Abbild der zukünftigen Heilsgüter enthält, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst, so ist es nimmermehr imstande, alljährlich durch dieselben Opfer, die man immer wieder darbringt, die an den Opfern Teilnehmenden ans Ziel zu bringen. Bleiben wir hierbei stehen. Noch in jenen Tagen, als Paulus und die Apostel ihre Briefe geschrieben haben, wurde im Tempel geopfert. Man hatte ja nicht begriffen, weshalb der Vorhang zerriss. Man hatte den Messias ja nicht als den erkannt, der er war. Man hatte die Stunde der göttlichen Heimsuchung versäumt und ist daran vorbeigegangen und hat munter weiter geopfert. Obwohl das Opfer bereits am Kreuz auf Golgatha dargebracht wurde und geschehen war, haben sie es nicht erkannt. Und Paulus, so er all die Hebräerbriefe geschrieben hat, führt hier aus, dass die schattenhaften Bilder im Gesetz die zukünftigen Heilsgüter nur angedeutet, aber sie nicht selbst waren. Und das können wir doch auf alles beziehen. Jeder Prophet, jedes Opfer, das dargebracht wurde, Sündopfer, Speisopfer, Brandopfer, Heilsopfer und was es alles gab, all diese Opfer sprachen von dem, das einmal kommen würde. Aber es war nicht imstande, nicht eines von ihnen konnte den, der das Opfer darbrachte, ans Ziel bringen. So steht's hier wörtlich geschrieben, die man immer wieder darbringt, die an den Opfern Teilnehmenden ans Ziel zu bringen.
Würde man sonst nicht mit ihrer Darbringung aufgehört haben? Weil doch die Teilnehmer am Gottesdienst keinerlei Schuldbewusstsein mehr gehabt hätten, wenn sie ein für allemal gereinigt gewesen wären. Das ist ein Vers, der muss uns heute durch Mark und Bein gehen. Hier wird ausgeführt, wenn das Opfer, das dargebracht wurde, den Opfernden in seinem Gewissen zur Ruhe gebracht und sein Problem gelöst und seine Sünde gesühnt und seine Schuld vergeben worden wäre, dann hätte der Opfernde kein Schuldbewusstsein mehr gehabt. Dann wäre mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, aufgrund des dargebrachten Opfers von dannen gegangen. Und wir dürfen heute mit Dankbarkeit feststellen, das, was während 4000 Jahren nicht möglich war und nicht geschah, geschah durch die Darbringung des einen Opfers am Kreuz auf Golgatha. Wenn wir das erkannt haben, dann wird im Gottesdienst nicht unser Gewissen mit einem Schuldbewusstsein geplagt, sondern wir schauen auf nach Golgatha und nehmen im Glauben an, dass dieses Lamm Gottes doch unsere Schuldfrage geklärt hat, unsere Sündenfrage geklärt hat. Es ist doch nicht wie im Alten Testament, dass wir zum Gottesdienst kommen, um an unsere Schuld erinnert zu werden und in unserem Gewissen neu geplagt zu werden. Wir kommen doch zum Gottesdienst, um daran erinnert zu werden, dass unsere Schuld gesühnt, dass unsere Sünde vergeben, dass unsere Strafe auf ihn gelegt wurde zu unserem Frieden und dass uns Heil widerfahren ist. Wenn im Gottesdienst nur unser Schuldbewusstsein immer wieder neu hervorkommt, dann hätten wir gleich im Alten Testament bleiben können. Dann haben wir das, was auf Golgatha wirklich geschah, noch nicht durch göttliche Offenbarung verstanden. Und ich meine manchmal, dass unser Glaube ein Verstandesglaube ist und nicht eine göttliche Offenbarung, die an die Offenbarung Gottes in Christo geknüpft ist und wir somit die göttliche Antwort noch gar nicht bekommen haben. Wir geben uns immer einen Trost von einem Mal zum anderen Mal. Und dann geht's wieder von neuem los, als ob nicht durch das einmalige Opfer eine endgültige, ja ewig gültige Erlösung, Versöhnung stattgefunden hat. Wenn uns das durch den Geist Gottes verklärt werden könnte, dass gar kein Opfer für die Sünden mehr erforderlich ist in unserem Herrn, ist Genüge getan worden und mehr als das. Völlige Versöhnung und Vergebung, ganzes Heil. Wie ein Liederdichter singt, volles Heil lehrt unsere Bibel und Gott hält, was er verspricht. Während der gesamten Zeit des Alten Testaments wurden die Leute am Gottesdienst, als das Opfer dargebracht wurde, an ihre Schuld erinnert und wieder und noch einmal. Aber so gingen sie auch wieder von dannen. Was wir benötigen, sind Gottesdienste, in denen uns klar wird, vor dem Angesicht Gottes durch einen gottgewirkten Glauben, der aus dem Worte entsteht und uns wissen lässt, er trug meine Schuld, nahm auf sich meine Strafe. Durch seine Wunden bin ich gerettet und geheilt. Das muss uns in einem Gottesdienst von Gott klar gemacht worden sein. Dann kann ein Mensch, der hereinkommt und dessen Sünde blutrot sein mag, schneeweiß herausgehen. Dann ist Evangelium wieder frohe Botschaft. Dann ist Evangelium wieder Kraft Gottes, die sich in denen auswirkt, die Gott im Glauben ehren und das, was er bereitet hat, für sich in Anspruch nehmen. Weiter steht hier in Vers 3, stattdessen tritt durch diese Opfer alljährlich eine Erinnerung an die Sünden ein, denn Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegwaschen oder schaffen. Daher sagt er auch bei seinem Eintritt in diese Welt, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Wohl aber hast du mir einen Leib bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gehabt. Auch nicht an denen, die sie darbrachten. Es waren die Schattenbilder, aber nicht die göttliche Realität. Wie Gott durch all die Propheten sprach, aber die Propheten nicht Gott waren, sondern das Wort empfangen hatten, so ist dann später in Christus Gott selbst Mensch geworden und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die Schattenbilder mündeten in der Realität. Jedes Opfer, das dargebracht worden war, sprach von dem einen Opfer, das ein für allemal den, der glauben würde, ans Ziel bringt. Und das möchte ich hier gleich jetzt aus demselben Kapitel, aus dem 14. Vers lesen. Hebräer 10, Vers 14. Und diesen Vers möchten wir dem gleichen Kapitel, dem ersten Vers gegenüberstellen. Hier steht alljährlich durch dieselben Opfer, die man immer wieder darbrachte, die an den Opfern Teilnehmenden ans Ziel zu bringen. Sie konnten nicht ans Ziel gebracht werden. Hier in Vers 14 steht, denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Für immer ans Ziel gebracht. Er hat nicht das Ziel in weite Ferne gesteckt, sondern hat uns aus Fernstehenden zu Nahestehenden, aus Verlorenen zu Geretteten, aus Menschenkindern zu Gotteskindern gemacht. Es ist göttliche Realität geworden, was sich Tausende von Opfern nicht vermochten, weil sie nur Schattenbilder waren und den Opfern dann immer wieder an seine Schuld erinnert haben. Das ist durch die Darbringung des einzigen Opfers von Gott aus geschehen. Wir sind für immer ans Ziel gebracht. Lassen uns reinigen und heiligen und den Geist Gottes in uns wirken und wissen, das tat Gott für uns. Wir irren nicht mehr umher und wir sitzen auch nicht hier, um in unserem Gewissen neu geplagt zu werden. Wir sitzen hier, um aus dieser Plage herauszukommen, um Gott zu begegnen, um das Opfer im Glauben für uns anzunehmen. Bruder Branham spricht über Dämonen und er wird gefragt, was denn nun ein Dämon ist. Und er, vielleicht bringe ich es heute Nachmittag mit, er führt dann aus, ein Dämon quält, er plagt. Wir sollen nicht länger gequält und nicht länger geplagt werden. Wem hat der Herr geholfen? Allen, die vom Teufel überwältigt waren, die gequält und geplagt wurden, die mühselig und beladen waren, die hat er befreit. Denen hat er geholfen. Jeder, der eine Begegnung mit ihm hatte, durfte als ein anderer Mensch aus seiner Gegenwart nach Hause gehen. Jesus Christus ist heute noch derselbe, wie er gestern war und in Ewigkeit sein wird. Wir müssen in diesen Tagen unsere Begegnung mit Gott haben. Die Schattenbilder mündeten in der göttlichen Realität. Golgatha ist Realität. Deine und meine Erlösung ist Realität. Die Vergebung deiner und meiner Schuld und Sünde ist göttliche Realität. Wer nicht glauben kann, wird in seiner Sünde sterben. Aber das ist dann nicht mehr die Verantwortung Gottes, sondern wir sterben, weil wir nicht geglaubt haben. Ihr könnt es nachlesen im Johannesevangelium, sagt es der Herr ganz klar und deutlich, wer nicht glaubt, der wird in seiner Sünde sterben. Johannes Kapitel 8, Johannes Kapitel 8, Vers 23 und 24, da sagte er zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben her, ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, der den Preis bezahlt, das Opfer dargebracht, die Erlösung geschenkt habe, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Und dann erfüllt sich, was Bruder Branham als so treffliches Beispiel brachte. Der Mann, der zum Tode verurteilt worden war, für ihn bat einer seiner Freunde bei dem damaligen gottesfürchtigen Präsidenten Lincoln. Und er hat ja nur irgendein Stück Papier gehabt und hat dann darauf geschrieben, ich verzeihe diesem Mann, Abraham Lincoln. Und der Freund, dem das gelungen war, geht ins Gefängnis und sagt, hör mal, hier habe ich etwas vom Präsidenten. Du bist frei, du brauchst nicht zu sterben. Und der Mann sagte, hör mal, warum verspottest du mich jetzt noch, wo ich doch dem Tode so nahe bin? Wenn der Präsident das geschrieben hätte, dann wäre der Briefkopf dann wäre das Siegel, dann hätte die Sache eine Form. Es war nur ein Stück Papier, aber es war die Handschrift des Präsidenten. Bruder Branham sagte, es kommt nicht darauf an, welch ein Briefkopf und wie viel da geschrieben steht. Es kommt darauf an, was geschrieben steht und wer es geschrieben hat. Und dieser Mann, dem der Präsident verziehen hatte, das ist so in Amerika, da kann der Gouverneur in den 51 Bundesstaaten selbstständig handeln und der Präsident sich über den Gerichtshof hinwegsetzen. Aber es wurde nicht angenommen. Und der Mann starb am nächsten Tag. Und es gab eine Gerichtsverhandlung, wie es dazu kommen konnte. Der Präsident hatte vergeben und der Mann ist gehängt worden. Und dann kam das Urteil im Gericht. Eine Vergebung ist keine Vergebung, es sei denn, sie wird von dem Betreffenden als Vergebung angenommen. Das ist die Summe der Verkündigung des Evangeliums. Gott hat in Christo vergeben, aber es muss angenommen werden als Vergebung, als ein Geschenk Gottes, das uns zuteil wurde. In Hebräer 10, Vers 7 steht, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er zu Anfang sagt, Schlachtopfer und Speisopfer, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen an ihnen gehabt, obgleich diese doch dem Gesetz entsprechend dargebracht werden. Fährt ihr danach fort, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite dafür als gültig hinzustellen. Und aufgrund dieses Willens Gottes sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Wer kann das fassen? Wer kann's verstehen? Glauben können wir's alle. Das macht doch Gott und seine Liebe so groß, dass er uns erlöst hat und uns seine Gnade zukommen ließ. Erklären braucht das keiner. Glauben müssen wir's alle oder dürfen wir's alle. Wer es nicht glaubt, wird in seiner Sünde sterben. Und alle, die am Gerichtstage Gottes verurteilt werden, dürfen sich nicht beklagen. Keiner wird verurteilt, weil er gesündigt hat. Alle werden verurteilt werden, weil sie nicht geglaubt haben, dass ihre Sünde vergeben und ihre Schuld getilgt worden ist. Wir sind doch in Sünden geboren, so steht's geschrieben. Aber wir sind wiedergeboren worden und damit ist das erste Kapitel zugeschlagen und abgeschlossen und ein neues Kapitel ist aufgeschlagen worden. Nicht dein und mein Vorsatz, sondern wir haben den erkannt, von dem geschrieben stand oder noch steht, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, o Gott. Schlachtopfer und Speisopfer, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Um dieser Leib bildete den Vorhang. Um dieser Leib wurde geopfert am Kreuz auf Golgatha. Und dieses Blut floss, damit du und ich mit Gott versöhnt werden und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe empfangen. Möge es dem Herrn gelingen, dass der Glaube in unser Herz hineinfällt. Nicht nur eine verstandesmäßige Überlegung, sondern eine Offenbarung Gottes. Da nimmt Bruder Brenham den Satz in den Mund. Glaube ist eine Offenbarung. Das ist wunderbar. Viele laufen heute herum und nehmen das gleiche Wort in den Mund. Glaube ist eine Offenbarung. Und wenn man sie fragt, was ist diese Offenbarung, dann sagen sie, das ist ein Geheimnis. Und wenn man fragt, was ist das Geheimnis, und dann sagen sie mir, ja, das ist die Glaubensoffenbarung. Und dann geht das immer in die Runde. Der Glaube, der von Gott kommt, offenbart uns das göttliche Geheimnis. Das ist wahrer Glaube. Nicht ein Wortspiel, nicht einem Zickzack laufen, sondern göttliche Offenbarung in Jesus Christus, unserem Herrn. Offenbarung seines Wortes, Offenbarung seines Willens, Offenbarung im Gottesdienst, dass wir keine Gottesdienste abhalten, um die Menschen in ihrem Gewissen neu zu verurteilen und der Plage zu übergeben, sondern aus ihrer Verurteilung, aus ihrer Plage herauszureißen und ihnen zu zeigen, auf Golgatha ist alles geschehen. Nimmt es im Glauben an. Was soll Gott noch tun, um uns das als wirkliche Offenbarung, die immer an die Offenbarung Gottes in Christo geknüpft sein wird? Eine Offenbarung, die von Gott oder seinem Worte gelöst ist, auf die können wir alle großzügig verzichten. Wir glauben an Gott und wir glauben, dass Gott sich geoffenbart hat. Aber diese Offenbarung Gottes war keine Philosophie und keine Lehre und keine Erkenntnis. Sie war göttliche Realität in Jesus Christus, unserem Herrn. So ist es mit jeder Offenbarung Gottes, die uns aus dem Worte zuteil wird, nicht im Zickzack oder im Kreis, sondern direkt zur Sache selber. Erlösung wird nicht erst geschehen. Erlösung ist geschehen. Wir warten noch auf die Verwandlung unserer Leiber. Wenn wir heute vom Ersten bis zum Letzten von dem Schuldbewusstsein befreit werden könnten, ich brauchte keinen mehr zu bitten, dem Herrn zu danken. Plötzlich würde etwas hervorbrechen. Golgatha wäre uns durch den Geist verklärt. Es ist kein Opfer mehr nötig, ein gültiges Opfer und ein vollkommenes Opfer ist dargebracht worden. Und durch die Darbringung dieses Opfers sind wir ein für alle Mal gerettet, erlöst, gereinigt, geheiligt und ans Ziel gebracht. Im Alten Testament, so haben wir es gelesen, dass all diese Opfer keinen ans Ziel bringen konnten, der sie dargebracht hat. Und es heißt, Gott hatte keinen Wohlgefallen an all diesen Opfern und demzufolge auch nicht an den Opfernden. Aber von unserem Herrn und Erlöser, von dem Lamm Gottes steht geschrieben, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dieser war's, der sprach in der Buchrolle, steht von mir geschrieben, Halleluja! Es stand von ihm geschrieben, stand nicht auch von dir und von mir geschrieben, dass deine und meine Erlösung geschehen würde? Gibt es ohne Erlöser Erlöste? Der Bräutigam benötigt eine Braut, und sie wurde auf Golgatha herausgeboren, herausgenommen, sie wurde erlöst. Deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Der Wille Gottes war unsere Rettung. Der Wille Gottes geschah am Kreuz auf Golgatha. Während den gesamten alttestamentlichen Opfern hat Gott immer sein Ja gegeben, aber das Amen hat noch auf sich warten lassen. Aber dann kam der Tag, wo zu all dem Ja auch das göttliche Amen, wo zu all den Verheißungen die göttliche Erfüllung als Realität kam und Gott sprach sein Amen. Deshalb heißt es von unserem Herrn in Offenbarung im 3. Kapitel, wohl im 14. Vers, das spricht der, der das Amen ist. Er war nicht nur die Verheißung, er war das Amen, die Realität. 2. Korinther 1, 20, 21. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen in Jesus Christus durch uns. Nehmen wir es heute im Glauben an, was der Herr uns hier sagen lässt. Denn es ist ein vollbrachtes Erlösungswerk. Ich lese noch einmal Vers 8. Während er zu Anfang sagt, Schlachtopfer und Speisopfer, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen an ihnen gehabt, obgleich diese Opfer doch dem Gesetz entsprechend dargebracht werden, fährt er danach fort, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das erste auf, um das zweite dafür als gültig hinzustellen. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Das erste hat seinen Abschluss gefunden. Die Schattenbilder mündeten in der Wirklichkeit. Die Verheißungen nahmen Gestalt an. Und so haben wir ein vollbrachtes Erlösungswerk. So haben wir die Verwirklichung des göttlichen Heilsratschlusses. Wehe dem Menschen, der auf eigene Art selig werden möchte oder auf die Art, die Religionen anbieten. Der seligmachende Gott hat sich in Jesus Christus, unserem Herrn, als Erlöser geoffenbart. Und er sprach, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, o Gott. Der Wille Gottes war, dass alle gerettet werden, aber nicht alle nehmen diese Rettung an. Selig sind die, denen Gott es offenbaren und ins Herz hineinlegen kann, ihnen verklären, was auf Golgatha wirklich geschehen ist. Lasst mich abschließend noch sagen, uns nützen alle Belehrungen, über die tiefsten Geheimnisse Gottes nichts. Im Gegenteil, die Not wird noch größer sein, denn wer viel wusste, von dem wird viel gefordert werden. Es muss dahin kommen, dass unser Leben mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dass wir diese Erfahrungen, die uns hier in Aussicht gestellt werden, als persönliches Erlebnis haben und dass die Erlösung nicht auf Golgatha stehen bleibt, sondern die Auswirkung in deinem und in meinem Leben stattfindet, dass wir von Herzen mit dem Liederdichter singen können, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Und ich möchte auch nicht versäumen zu fragen, wie es um uns alle steht, wenn wir uns im Gottesdienst befinden. Wirst du und werde ich, werden wir alle an unsere Schuld erinnert oder werden wir daran erinnert, dass einer unsere Schuld getragen, dass einer gesühnt und vergeben hat. Wenn das Erste zutrifft, dann hätten wir gleich im Alten Testament bleiben können, denn da blieben sie stehen. Wenn wir da stehen bleiben, wo die stehen geblieben sind, an denen Gott kein Wohlgefallen hatte, weil nur das Blut von Tieren floss, was soll Gott dann mit uns machen? Da können wir nicht stehen bleiben und wollen es auch nicht. Sollten wir durch den Geist Gottes von unserer Schuld und Sünde unter der Verkündigung des Wortes überführt werden, so soll jedem klar sein, dass die Überführung dazu anleiten soll, dass wir unsere Blicke nach Golgatha richten und im Glauben unsere Erlösung und Vergebung annehmen. Und dann braucht niemand mit einem Schuldurteil aus einem Gottesdienst zu gehen, sondern jeder kann von Herzen glauben, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben, ich bin frei, ich bin frei. Wie steht's heute um dich, um mich, um uns alle? Was wird am Ende dieses Gottesdienstes als Resultat in deinem und in meinem Glaubensleben sein? Wollen wir uns damit begnügen, nur an unsere Schuld erinnert worden zu sein? Oder wollen wir heute durch den Vorhang hindurch in das Allerheiligste hineingehen und sagen, Herr, hier hast du unsere Frage beantwortet, unsere Sünde gesühnt und vergeben, unsere Schuld beglichen. Wir lassen dich nicht, du rettest uns denn, du vergibst, du schenkst Gnade, dann hat sich der Gottesdienst gelohnt, dann hat er eine göttliche Auswirkung in denen, die das Wort gehört haben. Was werden wir als Einzelne aus dieser Versammlung heute mitnehmen? Möge niemand da stehen bleiben, wo alle stehen geblieben sind, weil sie stehen bleiben mussten. Weiter konnten die Opfer der Tiere und ihr vergossenes Blut sie nicht führen, bis die Schattenbilder in der Realität mündeten und das Lamm Gottes kam, um die Sünden der Welt hinwegzutragen. Deshalb hat unser Herr in Lukas 24 gesagt, in seinem Namen muss Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden. Und das tun wir heute mit ganzem Herzen. Es gab einen großen Versöhnungstag. Gottes Wohlgefallen ruhte auf Jesus Christus, dem Sohne Gottes, und auf allen, die er erlöst hat, ruht sein Wohlgefallen bis zum heutigen Tage. Auf uns wäre es nie gekommen, aber dadurch, dass Gott uns in Christus hineingenommen hat, sieht er uns durch Golgatha. Er sieht unsere Schuld beglichen und unsere Sünden vergeben. Nehmen wir es heute an. Und dann spüren wir, dass die Liebe Gottes uns überwältigt. Wenn jemand mit dem Faustrecht oder vom Faustrecht Gebrauch macht, dann kommt nichts dabei herum. Aber wenn die Liebe Gottes offenbar wird, dann ist das ganz anders. Die Liebe Gottes zerschmilzt auch das steinerne Herz. Sie hat Glut in sich, sie hat Wärme in sich und Gott meint es gut mit uns. Mögen wir das jetzt im Glauben erfasst haben. Wir bleiben nicht dastehen, wo alle im Alten Testament stehen geblieben sind. Nein, wir leben im neuen Bund. Ein neues Testament ist gemacht worden. Und unser Herr spricht in Matthäus 26:26. Dies ist der neue Bund in meinem Blute. Er hat das erste aufgehoben, um das zweite als gültig hinzustellen. Und deshalb spricht das Wort Gottes bis hin zur Offenbarung 14, Vers 6 von dem ewig gültigen Evangelium. Eine ewig gültige Erlösung wird durch das ewig gültige Evangelium all denen gepredigt, die bereit sind, im Glauben aufzunehmen, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Möge es uns allen und mit uns all denen zuteil werden, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben und das Opfer, das vollkommene Opfer im Glauben sehen und für sich annehmen, gerettet und erlöst zu sein und dann dem Herrn nur noch für das danken, was er getan hat. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Habt ihr das heute verstanden? Wirklich verstanden? Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Es gehört dir. Nimm es an und bedanke dich bei Gott. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
So wie ich bin, so muss es sein, mit meiner Kraft, nur du allein, dein Blut wird mich von Sünden frei, o Gott, es macht mich von
dir. Wir neigen unsere Häupter zu dem Staube, von dem wir genommen wurden, richten aber unsere Glaubensblicke nach oben, wo der Herr, der als Lamm Gottes für uns starb, jetzt unser Fürsprecher ist und für uns eintritt. Teures Herz, du brauchst nicht so zu gehen, wie du gekommen bist. Gott möchte sein Wort und sein Blut und seinen Geist zur Auswirkung in unserem Leben bringen. Während wir nun in seiner Gegenwart sind und an manches erinnert werden, was vor Gott nicht bestehen kann. Haltet euch daran nicht auf, sagt dem Herrn, es tut mir leid. Herr, du siehst mich und kennst mich. Du weißt, wie ich's meine. Lasst uns so vor das Angesicht Gottes kommen und dann unsere Blicke nach vorne richten, nach Golgatha, und nicht nur singen, herrliches Golgatha, meine Schuld ist vergeben und die Sünde hinweggetan, sondern zu glauben, dass es wirklich geschah, und noch mehr zu glauben, dass dem alten Leben ein Ende gesetzt und dass ein neues Leben, das Leben Gottes, in diejenigen zurückkehrt, die durch das Opfer von Golgatha erlöst worden sind. Auch das ist betont worden und hat Bruder Brenhem hervorgehoben. Er sagte, das Leben der Tiere, deren Blut geopfert worden war, konnte nicht auf die Menschen zurückkommen. Aber als Jesus Christus, das Lamm Gottes, als Opfer dargebracht wurde, ist sein Leben und sein Geist, sein Wesen auf alle zurückgekommen, für die er sich als Opfer dargebracht hat. Es ist keine Theorie, es ist ein Erlebnis mit Gott. Und das möchten wir heute haben. Oh, dass allem ein Ende gemacht werden könnte und ein göttlicher Anfang sein würde, durch die Gnade unseres Gottes, nicht durch deine und meine Vorsätze, sondern durch den biblischen Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Heute, hier kann es geschehen. Lasst uns gemeinsam beten, sollten einige kurz laut danken wollen, aber lasst uns alle unsere Stimmen erheben, den Namen des Herrn anrufen und zu ihm kommen.
Halleluja, Halleluja, mit erlöst durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wir haben dich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, ich
lieben, lasst es uns heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen und es in unseren Herzen bewahren und bewegen, dass wir im neuen Bunde leben. Und es war einer, der den Willen Gottes getan hat. Gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz, um dort all die Ungehorsamen und Hilflosen zu erretten, zu befreien, zu erlösen. Es ist ein vollbrachtes Werk. Heute begreife ich, was die Worte bedeuten. Versammle mir mein Volk mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Herr, ein neuer Bund durch das Opfer auf Golgatha. Nehmen wir es heute an und begreifen wir es für immer, dass ein Gottesdienst nicht enden darf, ohne dass wir erlöst, befreit, ohne dass wir das Schuldbewusstsein losgeworden sind, und dann dem zu danken, der unsere Schuld und Sünde getragen hat. O möge Gott uns Versammlungen geben, wie am Anfang, dass all diese Dinge so lebendig vor uns werden und dass der Geist Gottes uns erfassen, überführen und auch zur Freiheit hindurch helfen kann. Unser Gott meint es so gut und hat heute mit uns allen so klar und deutlich gesprochen, dass keiner den anderen darüber mehr zu belehren braucht. Wir sind von Gott gelehrt worden, von uns aus völlig untüchtig, aber sein Wort ist so aufschlussreich. In seinem Wort ist uns alles gesagt worden und wir nehmen es im Glauben an. Teures Herz, ende den inneren Streit. Du wirst nicht eher zur Ruhe kommen, bis du Ruhe gefunden hast in Gott, denn es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes und wir dürfen in diese Ruhe eingehen, nicht nur am Sabbat oder am Sonntag, sondern in die Ruhe Gottes, die dem Volke Gottes dargereicht wurde, in Jesus Christus, unserem Herrn. Und in ihm ruhen wir dann auch von unseren eigenen Werken. Und wir ruhen in dem vollbrachten Erlösungswerk, das ein für alle Mal für uns geschah und ewig gültig ist. Seid ihr nicht dankbar? Seid ihr nicht froh, dass Gott sich so viel Mühe macht, um uns das alles, was er für uns getan hat, zu offenbaren, nahe zu bringen, vor uns auszubreiten, als ob er sagen wollte, könnt ihr jetzt sehen, wie sehr ich euch geliebt habe? Das alles tat ich für euch. Was tut ihr für mich? Möge unser Leben dem gehören, der in den Tod für uns gegangen ist. Möchte er uns segnen und zum Segen setzen. Für mich war dieser Vormittag von besonderer Bedeutung und ich weiß, dass der Geist Gottes in Einfachheit die gewaltigsten Wahrheiten, die unsere Erlösung betreffen, beleuchtet und hervorgehoben hat. Wohl uns, wenn wir es im Glauben aufnehmen und Gott dafür danken.
Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger durch dein Tod. Jesus ist Sieger, ich will mich frei. Für mich hat Jesus den Sieg schon bereit. Halleluja! Halleluja, ich werde durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja.
Allmächtiger Gott, der du dich in Jesus Christus, unserem Herrn, geoffenbart hast, wache über uns und über dem Worte, das wir gehört haben. Hilf uns, dass wir es bewegen und glauben, und mache du es in unserem Leben zu einer göttlichen Realität. Lass niemanden mit einem schuldbeladenen Gewissen diesen Raum verlassen. Mögen sie lieber nach vorne kommen, und zwar jetzt, als aus diesem Eingang wieder hinauszugehen, ohne an Ort und Stelle dem Herrn die Möglichkeit gegeben zu haben, zu empfangen, was er verheißen und in Aussicht gestellt hat. Treuer Gott, es ist keiner von uns, der sich selber helfen oder retten oder befreien oder vergeben oder lösen könnte. Aber du bist hier, der du das alles getan hast. Und wir stellen uns zu deiner Verfügung. Herr, sei uns spürbar nahe. Offenbare dich sichtbar, erlebbar, so dass alle wissen, hier ist der Herr gegenwärtig. Völlige Erlösung, Befreiung, Gnade, Heil und Segen und Frieden all denen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Halleluja, Halleluja. Herr, du bist uns nahe. Und ich weiß, dass du mit uns gesprochen hast. Ich rühme die Kraft deines Blutes und deines Wortes und deines Geistes. Gelobt seist du in Ewigkeit. Amen.